SRF Digital.
Das ist «Digital», der Technologie-Podcast vom Schweizer Radio und Fernsehen. Ich bin Peter Buchmann mit den Themen dieser Ausgabe. Das Game «Born to Run» ist Teil einer Anti-Doping-Kampagne. Im Game-Tipp «Animal Crossing». YouTube Machinima löst YouTube den Fernseher ab. Zürichfest-App «Datenspende für einen guten Zweck». Zuerst aber noch zum Tod von Dag Engelbart. Ein Name, den viele wahrscheinlich noch nie gehört haben, obwohl wir alle jeden Tag mit seinen Erfindungen arbeiten. Dag Engelbart hat nämlich unter anderem auch die Computermaus erfunden. Der Jürg Tschirre zum Erfinder und zur Geschichte der Computermaus.
Er ist schon im Jahr 1963 auf die Idee gekommen. Am Anfang hat er es aber noch nicht Maus genannt. Also, als er an der Uni Stanford das Gerät hat entwickelt hat, es noch geheißen XY-Positionsanzeiger für ein Bildschirmsystem.
Ein bisschen umständlich.
Ein bisschen umständlicher, ja. 1968 hat er dann das Gerät das erste Mal der Öffentlichkeit vorgestellt und hat dann aber schon von der Maus geredet.
Wir haben ein Pointing-Device called a mouse, that will show you from another point of view more about how that mouse works.
Und das tönt, als hätte er die Maus auf dem Mond entwickelt. Für die Zeit eine bahnbrechende Idee gewesen, oder? 1968.
Absolut, ja. Also, musst du dir vorstellen, dann haben wirklich nur Spezialisten können mit Computern umgehen. Gut ausgebildete Ingenieure, die da riesige Maschinen noch mit Lochkarten haben gefüttert. Und die Idee, dass man Computer mit einem Gerät von aussen könnte steuern, das war total etwas Neues gewesen. Mhm. Und das ist eigentlich auch typisch für Engelbart gewesen. Er hat zu einer sehr frühen Zeit schon gesehen, dass es für einen Menschen muss einfach sein, sehr intuitiv sein, mit dem Computer können umzugehen, wenn man wirklich das volle Nutzen aus dieser Maschine rausziehen will. Und er hat wegen dem Ende 60er Jahre, also wirklich vor mehr als 40 Jahren, hat der Engelbart schon Ideen entwickelt, die der Zeit wirklich weit voraus waren.
Zum Beispiel?
An der gleichen Präsentation, die wir jetzt vorhin einen kurzen Ausschnitt haben gehört, hat er eben nicht nur die Maus vorgestellt, er hat auch die erste Videokonferenz gemacht. Er hat das Bild oder Ton von einem Kollegen übertragen, der 50 Kilometer weg war. Das war dann eine Sensation quasi. Er hat auch vorausgehend, wie das Internet mal wird aussehen, Hyperlinks, also die Links, die ihm zum Umspringen von einem Dokument zum nächsten möglich machen. Und auch Sachen zeigt, die uns heute jetzt im Umgang mit dem Computer beim Arbeiten total normal vorkommen. Zum Beispiel, dass man auf dem Bildschirm verschiedene Fenster offen haben, wo man dann hin und her wechseln kann. Das hat er eben alles gezeigt an dieser Präsentation im Dezember 1968.
Unglaublich, oder?
Wirklich wahnsinnig früh. Und die Präsentation war eben auch so gut gewesen, dass sie den Namen bekommen hat, Mother of all Demos. Auf eine Mutter von allen Präsentationen eigentlich. Nicht nur eben, weil er so viel hat vorausgesehen, wie es mal werden könnte, sondern auch, weil er die Sachen so gezeigt hat, dass man wirklich sofort verstanden hat, wie das man sie brauchen kann und wo ihre Nutzen würde sein. Und ich glaube, das ist noch heute ein Vorbild für jeden, der eine gute Präsentation wird haben.
Steve Jobs auch noch einmal noch ein bisschen abgeschaut von ihm. Wahrscheinlich.
Ja. Wird sicher auch zehn oder andere genommen hat.
Der Dag Engelbart, ein Name, der vielleicht nicht so bekannt ist wie andere in der Technologiewelt, aber einer, der wie kaum ein anderer unseren Umgang mit dem Computer geprägt hat. Dag Engelbart ist mit 88 in seinem Haus in Kalifornien gestorben.
«Born to Run» heisst das Game, wo es um Doping geht. Was überrascht, im Game wird man nicht immer verwünscht, wenn man so eine Pille nimmt. Und das, obwohl Anti-Doping Schweiz das Spiel als Teil von einer Kampagne gegen Doping herausgegeben hat. Der Guido Berger bei Michael Zetzi auf SRF 3, wie man sich Doping in einem Computergame vorstellen muss.
In «Born to Run» geht es darum, dass man so weit wie möglich nach rechts rennt. Also so auf Hausdächer und dann einfach so schnell so weit wie möglich. Man hat beschränkt Zeit zur Verfügung für das und dann hat es natürlich auch Hindernisse, Abgründe oder Kisten, die einem im Weg stehen. Dann geht es einfach darum, so weit wie möglich zu kommen. Und jetzt kann man das entweder hart trainieren und einfach besser werden, an sich selber arbeiten oder eben im Spiel dann so Doping-Pillen aufsammeln und die dann schlucken und durch das stärker werden. Also wenn man so eine Anabolika-Pille schluckt, dann kann man durch Hindernisse einfach durchrennen, wie so der Hulk. Oder wenn man Epo schluckt, hat man dann mehr Ausdauer.
Gut,
so.
Es ist ein bisschen wie im richtigen Leben, oder? Jetzt ist es ja eigentlich ein Spiel von Dopingprävention. Da nehme ich jetzt mal an, wenn man dopt, dann gibt es eine Strafe.
Man wird bestraft, aber eben nicht immer. Also die Pillen müssen natürlich auch eine gewisse Verführung haben, sonst funktioniert das Spielprinzip nicht. Es ist so, es gibt eine Online-Rangliste, da sieht man auch, wer wie weit gekommen ist. Es geht natürlich darum, dort möglichst hoch oben zu sein. Und man weiss amigs nicht, wer von denen jetzt Doping genommen hat und wer nicht. Natürlich nimmt man an, wenn jemand weit oben ist, dann nimmt man an, ja, wahrscheinlich hat es Doping genommen, oder? Aber man weiss es nicht genau. Es gibt dann ab und zu, nach einem Lauf gerade direkt, gibt es eine Dopingkontrolle. Und wenn man man dort verwischt wird, dann fliegt man aus dieser Rangliste raus, kommt auf so einen Wall of Shame. Und man wird dann auch noch gesperrt, also man wird wirklich aus dem Spiel ausgeschlossen, kann es ein paar Tage lang nicht spielen.
Okay, Wall of Shame, das ist ja schon hart genug, oder? Das ist aber auch noch Pech. Und wenn man nicht verwischt wird, dann kommt man halt ungestraft davon.
Das wäre wahrscheinlich so ein bisschen gegen die Message, die sie kommunizieren wollen. Nein, auch dort hat man einen Schaden davon. Doping im Spiel schadet so der Gesundheit. Die Spielfigur hat also verschiedene Werte, wie Ausdauer und Geschwindigkeit und so. Und wenn man fleissig trainiert, redlich trainiert, dann werden die Werte mit der Zeit langsam besser. Wenn man Doping nimmt, dann werden sie aber schlechter. Also in dem einen Run, wo man Doping genommen hat, ist man natürlich besser, aber die Werte werden schlechter mit der Zeit. Und dann kommt man so wieder so einen Teufelskreis rein, dass man irgendwann eigentlich nur noch mit Doping überhaupt noch gute Resultate abliefern kann.
Leberwert sackt in Keller. Genau. Irgendwie so. Auch wenn die ganzen Pillen für Vierer ist rumliegen. Das Risiko ist selbstverständlich dabei. Die Kernbotschaft des Spiels ist natürlich, wer dopt, wird, Achtung, gesperrt. Und wer dopt, macht auch noch seine Gesundheit kaputt. Guido Berger von der SRF Digitalredaktion. Die Botschaft hat Doping Schweiz ja auch in einer anderen Form vermitteln. Warum jetzt gerade das Spiel?
Ja, ich habe das Gefühl, das Medium Games ist eigentlich sehr gut geeignet für das, weil Doping im Spiel ist eigentlich ein Prinzip, das dort immer, immer wieder vorkommt. Das schon der Super Mario, weiss man ja vielleicht noch, der ist so ein Pilz, dass er grösser und stärker wird. Und das ist halt genau das Gleiche wie Doping. Das, im Spiel nennt man das so das Power-Up und das gibt es eigentlich in irgendeiner Form in fast jedem Spiel. Manchmal sind es Pilze, manchmal sind es Pillen oder so Tränkli, die einem irgendwie stärker machen. Also man könnte eigentlich sagen, Gamer sind sich Doping gewöhnt und das ist in Games eigentlich fast immer etwas Positives.
Jetzt muss man sich hier aber gleich ein bisschen kehren, weil als etwas Positives dürfen ja eben die Pilzli und die ganzen Pillerli dürfen ja nicht wirken, sonst gehen ganz Botschaft hinten raus. Oder?
Genau, und darum wird es ja dann auch bestraft, wenn man es da benutzt. Aber durch das, dass es eben so verführerisch ist, tut man eigentlich auch eben die Verführung von dem Doping abbilden. Und das ist auch in der Realität, kann Doping verführend sein. Und das finde ich eigentlich noch gut, dass die Kampagne das nicht einfach ausblendet. Oder? Natürlich macht sie dann eben, aber weil es ein Präventionsspiel ist, versucht sie einfach die Nachteile, wenn man dieser Verführung erleidet, die Nachteile möglichst gut rauszustreichen.
Hat man da irgendwelche Erwartungen, wie viele Spieler dopen oder wie viel das eben sauber bleibt?
Ich habe mit den Entwicklern geschwätzt, ja, und sie sind auch völlig unsicher. Oder? Sie sind selber auch gespannt, wie sich das jetzt entwickelt, ob da die Mehrheit wird dopen oder ob die Mehrheit wird sauber bleiben. Es ist sicher auch so ein bisschen vom Spielertyp abhängig selber. Oder? Es gibt Leute, die irgendwie auch sonst die anderen Spiele immer tendenziell eher so die ehrlichen, rechtschaffenen Rollen spielen. Da würde ich jetzt wie erwarten, dass die Leute auch da wahrscheinlich eher eben verzichten werden auf die Dopingpillen und andere lohnt sich dann eben verführen. Also es ist in dem Sinne auch ein spannendes Experiment, wie sich jetzt so die Verhältnisse werden einpendeln.
Du hast ein Spiel längere Zeit gemacht. Grosses Indianer-Ehrenwort, schauen wir in die Augen und nicht schiessen. Wie viel von diesen Pilzli hast du genommen?
Ich habe nicht getobt, ich schwöre es. Ich schwöre es bei meiner Mutter.
Gut.
Ich bin auch nicht sonderlich gut, muss ich sagen, das Resultat. So die meisten Läufe von mir langen nicht einmal fürs untere Mittelfeld. Ich habe so einen richtig guten geschafft, da bin ich mal über 1000 Meter weit gekommen. Das ist, glaube ich, einfach ein bisschen Glück. Vor allem. Und das ist mittlerweile auch schon nicht mehr so ein gutes Resultat. Also aus den Top 10, wo ich mal drin war, bin ich mittlerweile wieder rausgefallen.
Schon wieder rausgefallen. Ja. Na gut. Nur ein bisschen üben.
Bei vielen Games geht es um das ganz grosse Drama. Mord, Totschlag, Weltuntergang. Bei Animal Crossing ist das anders. Da ist man der Stadtpräsident von einer kleinen Stadt mit vielen herzigen Tierli. Der Guido Berger hat Animal Crossing zu Michael Zetzi mit ins Studio genommen und dann erzählt, was er in diesem Game schon alles erlebt hat.
Eine schöne Geschichte ist die von Frank. Der Frank ist so ein Nashorn, also ich sage ihm Frank, wir können auch Frank sagen. Der Frank, der brüllt ihm so umeinander, schwitzt, trainiert hart. Das sagt immer Rumpel am Schluss von seinen Sätzen. Also ist genau so das, was die Amerikaner einen Jock nennen oder so eine testosterongesteuerte Sportskanone. Und als ich ihn das erste Mal getroffen habe im Spiel, hat er natürlich, wie das ein Sportler macht, so ein T-Shirt und Shorts an. Und dann nach ein paar Tagen hat er sich aber plötzlich umgezogen und hat so ein grünes Sommerkleid angezogen, so ein ganz luftiges Schlüttchen. Und seither hat er immer das grüne Sommerkleid
an. Die feinen Seiten zeigt, oder?
Er ist ein Crossdresser, ja.
Genau, das ist jetzt auf eine, zum Einsteigen eine ziemlich spässige Geschichte.
Und das Interessante an der ist eben, dass sie auch völlig zufällig ist. Also, welche Viecher da in meinem Dorf leben, das ist bei jedem Spieler wieder ein bisschen anders. Es gibt einfach so Dutzende von verschiedenen Animal Crossing-Figürchen. Und welche dann effektiv in mein Dorf einziehen, das wählt das Spiel zufällig aus. Und was sie eben anhaben, auch, es gibt einfach auch x verschiedene Kleider und T-Shirts und so, die sie anlegen können. Und das Spiel würfelt dann das einfach irgendwie mehr oder weniger zufällig zusammen. Und so entstehen dann eben so Geschichten, wie jetzt da das Nashorn Frank, das Crossdressing macht. Und die Geschichten sind dann bei jedem ein bisschen anders.
Okay, das testosterongesteuerte Nashorn im Kleidli, hast du ja noch ein anderes Beispiel?
Ja, die Michelle hat mir auch noch gut gefallen. Das ist so ein Häschen, das ich recht sympathisch gefunden habe. Und die hat, dort habe ich an einem Tag hat mir ein anderer Dorfbewohner gesagt, die will wegziehen. Das habe ich schade gefunden und bin dann so im Dorf umeinander gerannt und geschaut, wo die Michelle ist und konnte sich im Gespräch dann davon überzeugen, dass sie trotzdem bleibt. Und in diesem Gespräch und auch in anderen Gesprächen, wo ich mit, man kann so reden mit diesen Viechli da und dort deutet sie die ganze Zeit irgendwie an, dass sie gestresst ist, weil Leute so hinten rum reden. Und da fängt man dann so an, drin rein interpretieren, dass die vielleicht gemobbt wird da in diesem Dorf und dass das wahrscheinlich der Grund ist, wieso sie wegziehen will. Das ist auch wieder so ein kleines Dramolett, das da entsteht. Und auch das ist wieder zufällig. Oder? Und das kommt eben durch das, dass die Figuren wirklich alle eigentlich ganz minimal charakterisiert sind, nur mit so ganz wenigen Sätzen. Auch die Geschichten da, das sind wirklich einfach ein, zwei Antworten in so einem Dialog, wo man einfach eine Antwort auswählen kann und dann geht es weiter. Und durch das, dass das alles so minimal ist, gibt es wie so eine Projektionsfläche, die wir dann eben selber können auffüllen können mit Kontext und uns so eine Geschichte zusammenreimen, dass jetzt da die arme Michelle wahrscheinlich gemobbt wird und genau, dass mir das leid
das
tut.
Das ist nur in deinem Kopf.
Und das ist einfach wirklich sehr schön gemacht, wie es da mit so ganz wenig Pinselstrich sozusagen so schöne Geschichten erstellt.
Ich kann mir jetzt wirklich noch nicht so ganz darunter vorstellen, was man jetzt da genau macht. Du hast vorhin gesagt, da laufen einfach die Tiere rum und die reden ein bisschen miteinander.
Also wenn man so ankommt in dieser Stadt, dann muss man sich zuerst einmal ein Haus bauen, wo man dann drin wohnen kann. Mhm. Und für das kommt man einen Kredit über von einem Waschbär. Der heisst Tom Nook und ist so ein bisschen der Immobilienhain. Und dann hast du einfach sofort mal Schulden als allererstes. Und dann muss man die Schulden abzahlen. Das ist dann so das Ziel. Und da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Man kann Früchte ernten, da hat es Äpfelbäume zum Beispiel. Man kann Fisch fangen oder Insekten. Man kann auch also nach Fossilien graben. Und dann hat es so ein Lädchen, das Fundgrube heisst. Und dort hat es ein rosarotes Pony drin, das Rosina heisst. Und der kann man die Sachen, die man da gefunden und gesammelt hat, verkaufen. Und so eigentlich langsam die Schulden abstottern. Und mit dem Geld, das man vorher hat, kann man dann sich noch Kleider oder Hüte oder Möbel für sein Haus posten.
Okay, das klingt jetzt aber wie das wahre Leben von dir und mir und allen anderen einfach ein bisschen auf Herzig und dass wir keine Nashörner sind.
Das ist mir am Anfang wirklich auch so gegangen. Ich habe mich so gefragt, warum würde ich das wollen machen? Ich muss auch sagen, ich habe das wirklich noch nie erlebt, dass so der erste Eindruck, den ich hatte von einem Spiel, mich so dermaßen getäuscht hat. Weil das ist mir wirklich so gegangen. Ich habe jetzt einfach Schulden abstottern und für das arbeiten und einfach so eine unendliche To-Do-Liste abhaken mit eher banalen Aktionen eigentlich. Das kann es ja irgendwie nicht sein. Aber was eben spannend ist an diesem Spiel, ist, es ist in Echtzeit. Also wenn Nacht ist, dann ist es auch im Spiel Nacht. Jetzt, wo es Sommer ist, ist es auch im Spiel Sommer. Gewisse Sachen passieren nur im Winter. Und wenn dann eben einer im Spiel sagt, das Haus, das ist morgen fertig, dann meinen sie das wörtlich. Dann muss man wirklich warten bis morgen und erst dann ist das Haus dann fertig. Also man muss Geduld haben und das heisst eben dann auch, dass man nicht einfach heute ganz viel kann spielen kann, um möglichst viel zu erreichen, weil einfach gewisse Sachen einfach dauern.
Das heisst, man muss wirklich Geduld haben.
Und das finde ich wirklich eben das Gute an diesem Spiel. Es erzieht uns eigentlich so ein bisschen dazu, warten, schätzen zu lernen. Also, dass man nicht immer sofort eine Belohnung bekommt, sondern auch so ein bisschen Vorfreude hat, dass dann morgen oder übermorgen etwas passiert. Und das macht es irgendwie zu etwas ganz Speziellem, das Spiel. Weil heute gibt es eigentlich noch viele Spiele, die so mit der Zeit arbeiten, wo die Zeit auch so absichtlich als ein Hindernis einbauen. Also, dass man etwas
pflanzt. Wo man immer Stress hat, oder?
Und dann, ja, nein, heute etwas pflanzen und dann eine Weile lang warten, bevor das wächst, okay, als ein Beispiel. Aber was die Spiele dann meistens eben machen, ist, sie sagen dann, ja, wenn du willst, dass es schneller geht, könntest du da noch ein bisschen Geld ausgeben. So, also, dass man dann das Hindernis überwinden kann. Und Animal Crossing macht das eben nicht, sonst sagt einfach, nein, es ist jetzt einfach morgen fertig, nicht heute, wartet jetzt einfach. Und das Schöne an dem ist, dass es eigentlich den Druck dann wegnimmt, möglichst viel Zeit reinzustecken und möglichst viel von diesen Belohnungen sofort überzukommen. Sondern man kann sich wirklich einfach so zurücklehnen und entspannen und ein bisschen mit diesen Tierli Zeit verbringen. Ja. Und es ist sehr so ruhig und entspannt und das ist einfach sehr ein einzigartiges Spielgefühl.
Weil man weiss, es ist erst morgen fertig. Es nützt nicht, wenn man nicht stresst. Dann nach einem sehr eingemitteten Spiel, genau jetzt richtige vielleicht für ihre Ferien, Animal Crossing New Leaf, ist für Nintendo 3DS.
Den Tag durch googlen und am Abend statt am Fernseher zu zappen auf YouTube ein Video nach dem anderen reinziehen. So sieht ein idealer Tag aus. Einmal aus Sicht von Google, die Besitzerin von YouTube. Google will nämlich, dass YouTube zum Ersatz für den Fernseher wird. Der Jürg Schirre bei der Katrin Hönniger auf SRF 3 zu den Plänen, die YouTube hat.
Ja, sie will wirklich so ein alternatives Fernsehprogramm sein und stecken aber ganz viel Geld darin, das Ziel können zu erreichen. Unter anderem, indem sie Originalinhalt, Premiuminhalt, sagen sie dem auch, sie fördern, dass sie professionell gemachte Videos, also nicht irgendwie die herzigen Kätzchen oder irgendein tollpatschiges Kind, das an einem Ort runterfällt, oder das Murmeli zum Beispiel, genau. Sondern wirklich Videos, die mit professionellen Standards können mithalten können. Google, wo YouTube ja gehört, die haben in den letzten Jahren ein paar hundert Millionen Dollar für solche Kanäle ausgeben, die Originalinhalte produzieren. Also sie zahlen denen zum Beispiel die Vermarktung von ihren Videos, aber auch die Produktion selber, also dass zum Beispiel professionelle Ausrüstung rum ist.
Ich habe letztens einen halben Spielfilm geschaut. Auf YouTube natürlich nicht eine Wahnsinnsqualität. Selber tut YouTube aber keinen Film produzieren.
Nein, selber machen sie es nicht, aber nicht direkt. Sie haben aber letztes Jahr sich an einem Unternehmen beteiligt, das so Originalinhalte herstellt. Machinima heisst die Bude. Das ist das erste Mal, dass Google so etwas gemacht hat. Man kann es ein bisschen vergleichen, wie wenn ein Fernsehsender sich ein Studio kauft, das ihm dann eben so Inhalt herstellt. In den USA zum Beispiel ist das gang und gäbe, dass das so läuft.
Machinima heissen dich?
Machinima.
Ich rede für viel, wenn ich sage, oh, habe ich noch nie so gehört.
Ja, du bist vielleicht jetzt auch nicht unbedingt Zielgruppe, muss man sagen. Es geht eben vor allem um Games, also das Zielpublikum, das sind junge Männer, aber es ist ein riesiges Publikum. Jeden Monat, das muss man mal sich vorstellen, jeden Monat werden allein auf dem Machinima-Kanal mehr als 2 Milliarden Videos geschaut. Also eine riesige Zahl. Und Machinima hat allein 8 Millionen Abonnenten. Also es ist einer der beliebtesten YouTube-Kanäle. Und sie wollen auch weiter wachsen. Sie arbeiten zum Beispiel mit dem Ridley Scott zusammen. Das ist der Regisseur vom Original Alien. Der soll für Machinima 12 Science-Fiction-Kurzfilme produzieren, die dann vielleicht schlussendlich auch Spielfilme daraus werden können. Und um diese Pläne zu verwirklichen, da sucht Machinima jetzt mehr Kapital. Man redet so von 70 Millionen Dollar oder noch mehr. Und wie, es ist eben spannend, dass sie das jetzt suchen, weil wie dass sich Machinima weiterentwickelt, das wird auch so ein bisschen zeigen, ob YouTube wirklich das Zeug hat, eine Alternative zu werden zum herkömmlichen, zum traditionellen Fernsehprogramm.
Machinima, Jürg Schirre von der SRF Digital Redaktion hat uns das Wort gerade angetragen. Wir sollen es uns merken, Machinima, das wird nämlich quasi der Weg von YouTube, unser traditionelles Fernsehen vielleicht eines Tages abzulösen.
Ja, es ist so ein Kanalnetzwerk, das Machinima, also es ist ein Sammeln Videos von verschiedenen Partnern, die die für sie produzieren. Es ist sicher nicht das Einzige, es ist aber eines der beliebtesten und grössten. Andere Namen, die auch bekannt sind, ist Chash zum Beispiel, das ist ein Comedy-Netzwerk, da sieht man Videos von Michael Cera zum Beispiel oder Sarah Silverman, also eine relativ grosse Name in dieser Community. Es gibt auch von Vice, das ist der YouTube-Kanal vom Vice-Heftli, da geht es mehr um Sex, Drogen, Krieg. Es gibt aber auch Namen wie Fullscreen oder Makers Studios, die man gar nicht so gross kennt, aber dort werden jeden Monat Milliarden von Videos geschaut.
Das klingt nach Big Business. Ist es denn für alle ein gutes Geschäft?
Es ist sicher mal für YouTube ein gutes Geschäft. Die schalten ja Werbung auf diesen Kanal, also auf den einzelnen Videoseiten. Und 45% der Werbeeinnahmen die gehen eben an YouTube. Also gut die Hälfte von dem, was dort umgesetzt wird. Für den Kanal selber da bleibt dann nur wenig übrig. Es wird geschätzt, dass auf 1 Million Zuschauer, die sie haben, nur etwa 2'500 Dollar Werbeeinnahmen kommen. Und sie müssen dann auch noch ihre Lieferanten zahlen, zum Beispiel, die Videos für sie machen. Also am Schluss bleibt sehr wenig übrig. Nehmen wir zum Beispiel Beispiel gerade Machinima. Mhm. Die haben 8 Millionen Abonnenten. Würde man denken, ja, da kann man wirklich gut Geld mitverdienen. Aber es wird geschätzt, dass sie nur auf 40 Millionen Dollar Umsatz im Jahr kommen und mit dem nicht einmal profitabel sind. Andere von diesen Kanalnetzwerken, die haben auch grosse Probleme, ihr riesiges Publikum aber auch in ein grosses Geld können zu verwandeln, weil eben YouTube viel von den Einnahmen zurückbehaltet und weil Werbung im Internet sowieso eher wenig zahlt.
Aber warum probieren sie die nicht auf eigene Faust? Dann könnten sie wenigstens die ganzen Werbeeinnahmen für sich behalten.
Ja, aber auf YouTube will sie eben trotzdem nicht verzichten, weil das Milliardenpublikum, das du dort kannst haben, das kannst du eben nur dort haben. Also du kannst dir nicht selber so eine Plattform auf die Schnelle aufbauen, das würde nicht gehen. Aber was man sieht, ist, dass die Kanäle-Netzwerke nach Alternativen suchen zu YouTube, dass sie ihre Videos zum Beispiel auch bei iTunes verkaufen oder zeigen oder dass sie sie gerade auf die eigene Seite stellen oder die eigene Smartphone-App. Da verdienen sie eigentlich nicht nur mehr an der Werbung, sie können auch viel mehr Einfluss nehmen auf die Gestaltung und irgendwie einem Werbekunde entgegenkommen. Und ich finde, es ist total spannend zu schauen, in welche Richtung dass sich das jetzt entwickelt hat, wo es zeigt eben so ein bisschen, in welche Zukunft das unser Fernsehen wird gehen.
Im Sommer wird die ganze Schweiz zu einer Festhütte. Eins Open Air nach dem anderen, Seenachtsfest, Stadtfest und das Zürichfest an diesem Wochenende. Für viele von diesen Veranstaltungen gibt es eine App, auch fürs Zürichfest, und zwar eine besondere App. Der Luzi Müller hat auf SRF 4 News erzählt, was die Zürichfest-App so speziell macht.
Ja, diese App ist Teil eines Forschungsprojektes der ETH Zürich und des Deutschen Forschungszentrums für künstliche Intelligenz. Und man will damit das Verhalten von Menschenmassen besser verstehen, um auch Voraussagen machen zu können, um unangenehmes Gedränge oder im schlimmsten Fall eine Massenpanik verhindern zu können. Die Dynamiken, die bei solchen Menschenbewegungen entstehen, die entsprechen nicht immer unbedingt unserer Intuition. Also wenn ich beispielsweise bei einem Ausgang von einem Warenhaus eine Säule platziere, dann kann das dazu führen, dass sich die Menschen dort flüssiger bewegen, obwohl man vielleicht das Gegenteil erwarten würde. Um eben solche Dynamiken zu verstehen, dazu braucht es Daten, es braucht viele Daten, und die App, die jetzt verteilt wird, soll solche Daten sammeln und in Echtzeit auswerten.
Und da muss man also seine Daten zur Verfügung stellen. Im Moment ja ein heikles Thema, aber nur so funktioniert das Projekt. Wie will man die Leute denn dazu animieren?
Ja, der Deal sieht so aus, dass die App, die natürlich kostenlos ist, die Festbesucher im Gegenzug informiert über das Programm an dem Wochenende, über die verschiedenen Attraktionen. Es gibt aktuelle Verkehrs- und andere Informationen. Es gibt eine Karte, wo die Veranstaltungsorte eingezeichnet sind, mit Infrastruktur, WCs und so weiter. Im Gegenzug liefert die App dann eben die Daten zurück für die Forschung. Also die App liefert alle 2 Minuten den genauen per GPS ermittelten Standort des Benutzers, also den exakten Aufenthaltsort, zurück an einen zentralen Rechner, der dann aufgrund dieser Informationen eine Heatmap erzeugt, also einen eingefärbten Stadtplan, der das Besucheraufkommen dann grafisch visualisiert.
Kann ich denn sehen, wo gerade ein Gedränge herrscht oder bei welcher Bar man besonders lange anstehen muss?
Nein, diese Informationen sind nur für die Forscher sichtbar und für die Veranstalter an der Einsatzzentrale. Das Ganze auch im Rahmen eines Testlaufs. Also für den Besucher sind diese Werte nicht sichtbar. Man möchte auch verhindern, dass die Menschen selber aufgrund dieser Daten sich zu bewegen beginnen, sich an einem anderen Ort hinbewegen und vielleicht dann dort einen Stau verursachen. Also man möchte einfach kontrolliert eingreifen können, wenn es dann tatsächlich dringend nötig ist. Und man hat zumindest die Möglichkeit, Warnhinweise auf die Handys mit dieser App zu senden.
Jetzt werden sich ja kaum alle Besucher dieser App auf das Smartphone laden. Wird das Programm trotzdem funktionieren?
Ja, es sollte trotzdem funktionieren. Es braucht erstaunlich wenige Teilnehmer, damit das Ganze funktioniert. Man schätzt, dass es genügt, wenn 2% der Festbesucher sich diese App installieren. Dann sollte man genügend Werte bekommen, um statistisch aussagekräftige Hochrechnungen machen zu können. Aber auch hier ist es so, dass man noch Erfahrungen sammeln muss. Es sei eben noch Forschung, lassen sich die Verantwortlichen zitieren, und man steckt derzeit irgendwo zwischen Theorie und Praxis in einem großen Feldversuch mit diesem Zürichfest.
«Digital am Sonntag» heisst unsere Leseliste. Guido, diese Woche ist dir etwas ganz Besonderes aufgefallen, wo es um nicht weniger geht als unsere Identität, oder?
Ja, genau. Die klassische Frage eigentlich, was ist ein Geek und was ist ein Nerd? Mhm. Das habe ich jetzt in meinem Umfeld schon x-tausend Mal diskutiert, auch wir in der Redaktion haben schon über das geschwätzt. Und da versucht jetzt einer, das klar zu definieren, und er macht eigentlich die Unterscheidung so, dass ein Geek sich eher so enthusiastisch einem Thema widmet und so obsessiv alles zu dem Thema sammelt. gesammelt und dass ein Nerd eigentlich eher so ein fleissiger, ein bisschen streberiger Intellektueller ist, der auf einem bestimmten Gebiet arbeitet und dort möglichst gut sein will. So, also der Geek eher ein Fan und der Nerd eher ein Fachmann. Was auch noch wichtig ist an dieser Definition, er sieht, dass, nicht, dass sich das ausschließt gegenseitig. Also es kann jemand in einem gewissen Bereich eher geekig sein und in einem anderen Themenbereich eher nerdig, vereint in der gleichen Person. Und die Methode, wie er die These dann versucht zu belegen, ist noch interessant. Er schaut nämlich Tweets an, wo Nerd oder Geek drin vorkommt und schaut dann, was hat es in der Nähe von dem entsprechenden Wort sonst noch für Wörter. Also welche Wörter werden eher mit Geek assoziiert und welche eher mit Nerd. Und da hat es ganz spannende Unterscheidungen drin, wie zum Beispiel bei Technologie, da kümmern sich natürlich beide darum. Die Geeks eher so um Produkte und Brands und die Nerds eher um Methoden, Systeme, Technologien, also so ein bisschen abstrakter. Bei der Kultur teilt sich es auch auf. Die Geeks stehen eher so auf Populärkultur, Nerds eher so auf Hochkultur. Also Manga wäre klar geekig und Schach wäre eher nerdig.
Haben wir wieder etwas gelernt, nämlich, dass wir zwei Identitäten haben. Ihr findet die Leseliste «Digital am Sonntag» auf srf.ch unter «Digital».
Digital Feedback. Fragen, Kritik und Tipps von euch.
Wir haben zwei Hinweise bekommen. Luzi Müller, um was geht's?
Das erste ist eine Mail von Carlos Monseni. Ich weiss nicht, wie man den Namen richtig ausspricht. Monseni vielleicht auch. Entschuldigung an dieser Stelle. Er sagt, er hat in Bezug auf eine Frage, die wir mal gestellt haben, mit was ihr eure Podcasts hört. Und er sagt, er hat eine Lösung, die noch niemand davon geschwätzt hat. Das ist eine App, die Beyond Pod heisst. Und wieso er die speziell interessant findet, ist, weil es ein Plugin dazu gibt, wo er die Abspielgeschwindigkeit verändern von einem Podcast. Also er kann sich speziell erhöhen, kann den Podcast schneller abspielen, ablosen. Er hat das ausprobiert und ist sehr zufrieden damit und macht das jetzt so mit unserem Podcast auch. Von mir aus könnte man auch sagen, wenn alle Hörer das wünschen, könnte man eine Abstimmung machen und in Zukunft einfach schnell schwätzen und dann ist der Podcast
also
auch schnell.
Ich bin dafür, dass man wieder langsam weitermacht.
Ich bin auch dafür, dass man die normale Sprechgeschwindigkeit behalten. Und wenn man das will, kann man es ja schneller abspielen. Das zweite Mail ist von Peter Giger. Er nimmt auch Bezug auf etwas, was wir in einem der letzten Podcast-Ausgaben davon geschwätzt haben. Und zwar geht es bei ihm um TunnelerNet, das ist ein Dienst, wo wir davon geschwätzt haben, was soll möglich machen, dass man so die Sachen wie Netflix auch außerhalb von den USA kann brauchen, wo normalerweise Länderbeschränkung haben. Der TumblrNet-Dienst, der funktioniert so, dass man die eigenen DNS-Server-Einträge ändert am Computer. Und der Peter Giger sagt, ui, da wäre ich vorsichtig. Hast du jetzt überrascht, dass wir das einfach so dem zugestimmt haben, er sagt, man kann natürlich mit einem DNS-Eintrag auch Malware einschleusen auf den Computer. Hat er natürlich nicht unrecht, der Peter Giger. Also wenn man so etwas macht, so eine DNS ändert, dann bedeutet das, dass man so einem Dienst vertraut. Und so genau haben wir es ehrlich gesagt auch nicht angeschaut. Also wir können das jetzt auch nicht einfach blindlings empfehlen. Bedeutet immer, dass man so jemandem vertraut und dass die Verantwortung können wir an dieser Stelle nicht übernehmen.
Dann haben wir noch einen Blumenstrauß bekommen aus Mexiko.
Haben wir natürlich immer gern. Und zwar vom Alain Rudin. Er ist im Moment in Mexiko, aber sowieso schon seit längerem auf Weltreisen. Er hat gefunden, das ist ein super Moment, um mal unsere und andere Podcasts nachzuhören, die man sonst ja gar nicht so Zeit hat und hat die mitgenommen. Und was ich schön finde, er sagt, er freut sich jetzt schon wieder aufs Heimkommen, weil er dann endlich wieder eine schnelle Internetverbindung hat und einen richtigen Computer, um all die Sachen auszuprobieren, die wir davon erzählt haben in letzter Zeit.
Wenn auch ihr eine Frage habt, Kritik oder Anregung, dann schreibt uns an digital@srf.ch oder über Facebook. SRF Digital heissen wir dort. Das war es vom Digital, einem Technologie-Podcast vom Schweizer Radio und Fernsehen.
Ein Podcast von SRF. Mehr auf srf.ch unter digital.